Wow, ich reihe mich hier ein und kann auch nur sagen, wie toll das aussieht und wie lecker das aussieht. Und wenn ich mir so die Früchte ansehe, die hier liegen, dann kann ich mir vorstellen, dass vieles davon auch aus Gärten stammt, von den Leuten, die hier sitzen. Manches nicht so sehr, ich weiß nicht, wer die hier zu Hause bei sich hat, aber das meiste, denke ich, könnte bei uns auch gewachsen sein. Wenn ich mir jetzt so eine Pflaume nehme oder eine Zwetschge, dann schmeckt die ja gut, hoffe ich. Und in der Mitte ist ein Kern. Und ich habe vor einiger Zeit Zwetschgen gegessen, die waren so lecker, dass ich mir extra Kerne davon aufgehoben habe. Die waren so gut, dass ich mir überlegt hatte, Mensch, die kannst du doch pflanzen. Bin eigentlich nicht der Typ, der Sachen pflanzt. Ich habe dieses Jahr damit angefangen und Radieschen klappt richtig gut. Wenn die Frucht gut schmeckt und süß schmeckt, dann habe ich Lust, aus der Saat was zu machen. Ich gehe davon aus, dass die gute Frucht gute Saat bringt, die ich verwenden kann, um dann wieder Früchte zu bekommen, die wenigstens das mir geben, was ich vorher hatte. Die süße Frucht war ein Versprechen, was die Saat angeht. Jetzt habe ich ja eben schon gesagt, einiges von dem, was hier liegt, ist wahrscheinlich aus heimischen Gärten. Ich bin einfach mal neugierig. Wer von euch hat denn dieses Jahr was gepflanzt? Einfach wirklich mal Hand hoch. Okay. Wer von euch hat dieses Jahr was geerntet? Das sind weniger Hände, ne? Okay. Was würdet ihr sagen, wenn jeder von euch bei der Frage eigentlich hätte die Hand heben müssen? Jeder von uns hier hat gesät und geerntet. Heute Morgen noch, gerade eben noch im Foyer, hast du gesät und du hast geerntet. Nee, habe ich nicht. Doch, hast du. Der Acker, auf dem du gearbeitet hast, das war dein Herz. Deshalb, wenn wir von Saat und Ernte sprechen, kommen wir nicht drum herum, dass wir auch über das Herz sprechen. Okay, was ist das Herz? Und ich lehne mich dann jetzt auf das, was Jesus gesagt hat. Und er hat das Herz beschrieben mit Boden, in dem Gleichnis von der guten Saat, die ausgesät wird. Er hat gesagt, dass das, was auf das Herz fällt, dort aufgeht. Mein Herz ist ein Multiplikator. Für die Übersetzung ein Vervielfältiger, eine Mach-mehr-Maschine. Gott hat dein Herz so konzipiert, damit das, was er dort hineinlegt, das Gute, das er in dich hineinlegt, mehr werden kann. Jetzt haben wir aber ein Problem. Das war der ursprüngliche Gedanke. Gott segnet dich, er legt Dinge in dein Herz und dein Herz ist wie guter Boden, wie fruchtbarer Boden, der aufgeht und mehr daraus macht und mehr daraus macht und mehr daraus macht. Dann kam der Sündenfall. Und jetzt macht mein Herz immer noch das, wofür es da ist, aber mein Herz ist jetzt auf einmal verändert. Mein Herz unterscheidet nämlich nicht, ob das, was es aufnimmt, gut ist oder ob es schlecht ist. Aber es macht immer noch das, wofür es geschaffen wurde. Es macht mehr, es macht mehr, es macht mehr. Okay, wenn wir diesen Gedanken jetzt fortführen, was ist denn dann die logische Konsequenz? Erstmal, was ist denn die Saat, die ich aussehe in mein Herz? Habt ihr eine Idee? Was würdet ihr sagen? Idealerweise ja. Karl-Heinz meinte gerade das Wort Gottes. Also Worte, richtig? Grundsätzlich kann man sagen, alles, womit wir uns beschäftigen, alles, worauf wir unseren Fokus setzen, aber besonders die Worte, die wir hören, die Worte, die wir sprechen. Ja? Okay, wenn mein Herz keinen Unterschied macht, ob es das Gute aufnimmt oder das Schlechte, was ist denn die Konsequenz für mich daraus? Wenn ich einen Garten habe, nehmen wir mal an, ich habe jetzt hier meine Beete, achtet der Garten selbst darauf, was in ihm ausgesät wird? Eigentlich nicht. Jeder könnte vorbeilaufen und was draufschmeißen und der Garten wird das machen, was er macht. Er lässt es wachsen. Aber ich passe doch auf, oder? Der Wind weht mir da Löwenzahn dazwischen. Ich gehe rein und zupfe ihn aus. Wenn ich einen Nachbarn habe, der mir was will, der nachts heimlich was über den Zaun schmeißt, dann gehe ich am nächsten Tag hin und hole das wieder raus. Ich muss doch der Wächter sein für meinen Garten. Also haben wir doch die Aufgabe für unser Herz auch Wächter zu sein. Die Bibel spricht immer wieder davon und wir werden ermahnt, beschütze dein Herz, wache über dein Herz. Okay, wenn ich jetzt mir aussuchen muss, was gut ist und was schlecht, dann stellt euch das mal so vor, als ob ihr zwei Töpfe hättet. Ich habe einen Topf mit guter Saat und einen Topf mit schlechter Saat. Ja? Was sagt uns die Bibel jetzt dazu? Ich möchte mit euch einmal kurz in den Philipperbrief gehen. Und zwar spricht Paulus hier eine sehr, sehr gute Empfehlung aus an die Gemeinde. Und er sagt, schließlich, meine lieben Brüder und Schwestern, orientiert euch an dem, was wahrhaftig, vorbildlich und gerecht ist, was redlich und liebenswert ist und einen guten Ruf hat. Beschäftigt euch mit den Dingen, die auch bei euren Mitmenschen als Tugend gelten und Lob verdienen. Das heißt, setzt deinen Fokus schon mal auf das, was gut ist. Das ist das, was ich in meinem Garten aussehen sollte. Da sind wir uns alle einig. Das möchte ich doch auch haben. Ich möchte diese Frucht in meinem Leben haben. Ich möchte, dass, wenn mein Herz schon Dinge vervielfältigt. Und glaub mir, es wird immer vervielfältigen. Wenn du dich zu sehr mit Sport beschäftigst, dann wird das mehr werden. Du weißt das, wenn du ein spezielles Auto kaufen möchtest und du hast vorher nie drüber nachgedacht, plötzlich siehst du nur noch dieses Auto, egal wo du hinguckst. Und du fängst an, in Gedanken diese Szenarien durchzuspielen. Fang an und plane ein Projekt in deinem Kopf und wenn du das laufen lässt, es wird immer mehr und immer mehr. Die Dinge sind nicht alle schlecht, die sind gut, aber wir müssen halt die Kontrolle behalten. Gut, Paulus sagt hier, orientiere dich an dem, was gut ist, damit das dann für dich auch als Frucht aufgeht. Deine Worte sind, und das finde ich das Tolle daran, Ernte und Aussaat zugleich. Ich zitiere Jesus, er sagt in Matthäus, was in deinem Herzen drin ist, das kommt raus. In der Bibel steht dann vom Wortlaut her, wessen das Herz voll ist, dessen geht der Mund über. Das heißt also, das, was in meinem Herzen gewachsen ist, das macht sich Platz und dann spreche ich das aus. Das heißt aber auch, dass das, was ich ausspreche, wieder das Saatgut ist für die nächste Ernte. Ich habe bis jetzt nur von meinem Garten gesprochen, mein Herz. Aber es geht ja noch weiter. Wenn wir uns jetzt den Epheserbrief ansehen, Epheser 4, Vers 29, das ist ein kurzer Vers. Jetzt geht es auf einmal darum, was ich noch mit meiner Saat mache. Da heißt es nämlich, redet nicht schlecht voneinander, sondern habt ein gutes Wort für jeden, der es braucht. Was ihr sagt, soll hilfreich und ermutigend sein, eine Wohltat für alle. Keiner von uns lebt in einem Vakuum. Es ist normal, dass wir Menschen um uns drumherum haben. Ich stelle mir das für meine Familie so vor. Ihr seht jetzt hier diese vier Platten auf dem Boden. Jedes davon ist jetzt ein Acker, mein Herz quasi. Das hier wäre dann vielleicht meins, das wäre vielleicht das meiner Frau. Hier sind die meiner Kinder. Wenn ich jetzt anfange, Saat auszubringen, die fällt ja nicht ganz isoliert nur in meinen Bereich mit rein. Ich brauche, selbst wenn ich versuchen würde, das nur in meinen Bereich reinzuschmeißen, automatisch werde ich das verteilen. Ich kann nicht anders, als mit Menschen Kontakt zu haben, dort, wo ich arbeite, dort, wo ich lebe, dort, wo ich meine Freizeit verbringe. Und das ist gut. Wir sind so geschaffen, dass wir Umgang mit Menschen haben. Aber ich muss mir bewusst machen, ich möchte für mich den Fokus auf das Gute setzen, damit ich die gute Frucht bringe. Gleichzeitig sehe ich in das Leben anderer. Ich finde den Vers total schön. Habt ein gutes Wort für jeden, der es braucht. Überlegt euch mal, was das für eine Gesellschaft ist, in der dir das passiert. Überlegt dir, du gehst morgens aus der Tür raus und jeder würde danach leben und du auch. Es wird leichter, den Fokus auf das Gute zu halten. Es ist komisch, wenn man das vielleicht so sagt, wir befruchten uns dann gegenseitig, aber im Gärtner-Sinne. Ja? So, die Imker wissen, was ich meine. Dass, wenn wir dann die gute Saat haben, dann ist es sonntags auch schön, hier zu sein. Weil in meinen Garten gesät wird von allen Seiten das, was ich auch haben möchte, damit ich dann reiche Frucht habe. Okay, ich denke, wir sind hier alle auf der gleichen Seite. Wir sind alle damit einverstanden, dass wir das Gute haben möchten für uns. Es gibt halt da aber noch ein Problem. Das Herz vervielfältigt, das ist der Multiplikator, aber wir müssen auch vorsichtig sein. Wir können unserem Herzen alleine nämlich nicht trauen. Dieser Spruch, folge einfach deinem Herzen, der funktioniert nur in Hollywood-Filmen. In der wirklichen Welt hat der mehr Leben kaputt gemacht, als man glaubt. Dein Herz lässt sich nämlich beeinflussen. Du hörst einen Happy Song im Radio, du bist gut drauf. Du hörst ein trauriges Lied, du bist schlecht drauf. Jemand macht dir ein Kompliment, deine Füße berühren fast nicht den Boden. Und dann sagt dir jemand was nicht so Nettes oder gibt dir einen Blick und du bist direkt wieder im Negativen drin. Dein Fokus, wenn man nur das Herz machen lässt, ändert sich permanent. Es lässt sich schmeicheln durch Komplimente, es lässt sich reizen. Straßenverkehr. Jemand nimmt dir die Vorfahrt. Na? Deshalb, wir müssen auf unser Herz achten. Wir müssen der Gärtner sein, der darauf achtet, welche Saat auf diesen Boden kommt. Gut. Habe ich verstanden. Ich möchte das auch so machen. Ich habe hier einen Sack mit gutem Saatgut, ich habe jetzt hier einen Sack mit dem, was ich nicht in meinem Leben haben möchte. Das, was mich von Gott trennt, Sünde, was mir Probleme macht. Ihr müsst jetzt nicht die Hand hochhalten, aber wenn wir ehrlich sind zu uns selbst, dann scheint es doch oft so, dass meine Hand irgendwie automatisch eher in den Sack reinrutscht mit dem Saatgut, das ich nicht haben möchte. Habt ihr das mal bemerkt? Ist es oft leichter, das Saatgut rauszuholen, was ich eigentlich nicht brauche, was nichts in meinem Leben bringt, das mich voranbringt im Sinne Gottes? Woran liegt das? Ist die Öffnung von dem anderen Topf kleiner oder was ist da los? Und ich habe mich das gefragt und ich habe mit Freunden gesprochen, ich habe mit Familie gesprochen. Und meine Frage war, was glaubst du führt dazu, dass du eher deinen Fokus auf das Negative lenkst? Und ich sage nicht, dass wir blind sein sollen für die schlechten Dinge. Aber es macht einen Unterschied, die Realität zu erkennen und sich dann auf das Gute zu konzentrieren, um es aktiv in seinem Leben auszubringen. Das heißt nicht, dass wir mit Scheuklappen durchs Leben laufen. Das möchte ich nochmal dazu sagen. Aber was sind die Hauptgründe dafür, dass ich mich oft für Saatgut entscheide, das nichts Gutes in meinem Herzen hervorbringt? Drei Gründe haben wir gefunden. Ich sage nicht, dass das die einzigen drei Gründe sind. Es sind aber drei Gründe, die den Großteil zusammenfassen. Der erste Grund, warum ich den Fokus häufig auf das setze, was ich eigentlich nicht in meinem Garten haben möchte, was nicht in meinem Herzen wachsen soll, ist unrealistische Erwartung. Falsche Erwartung. Ganz, ganz, ganz klar. Mein Fokus geht von dem Guten auf das Schlechte, wenn das, was ich mir vorher gedacht habe, nicht so eintrifft. Stellt euch folgende Geschichte vor. Ihr habt Geburtstag, ihr seid morgens früh aus dem Haus zur Arbeit gegangen, ihr habt noch keinen gesehen. Arbeit war okay, Kollegen haben einem gratuliert, man hat so eine kleine Karte gekriegt, ein Yes-Torti. Bruder Markus ist auch wieder da, steht auf dem Ballon, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Auf jeden Fall, ihr habt all das so durchgemacht und irgendwie die Tage vorher hattet ihr den Eindruck, dass das abends eine Überraschungsparty gibt. Da waren so ein paar heimliche Telefonate und ihr habt so, oh, wenn ich gleich nach Hause komme, ich glaube, ich werde so richtig gefeiert. Ich freue mich da schon drauf. Und der Feierabend kommt und ihr steigt ins Auto, ihr fahrt nach Hause und ihr denkt jetzt einfach, ihr macht die Tür auf, kommt in das Haus rein und ja, Konfetti-Luftballons, schön, dass du da bist, es ist dein Geburtstag. Aber du machst die Tür auf, du kommst in das Haus rein und es ist warm, angenehme Atmosphäre, es ist ruhig, da steht ein netter kleiner Kuchen, eine Karte, die die Kinder für dich gemalt haben und deine Frau wartet da, oder wenn das andersrum ist, dann halt, ne? Also dein Mann, wenn du als Frau nach Hause kommst und deine zwei Kinder sitzen da und freuen sich, Papa ist da, du wirst gedrückt und du stehst da. Ja, ihr könnt jetzt rauskommen, keiner kommt. Vielleicht noch ein Anruf von den Eltern, alles Gute zum Geburtstag. Ihr sitzt am Tisch, esst den Kuchen, alle freuen sich, dass du da bist. Du bist enttäuscht. Ist das denn schlecht, was ich gerade beschrieben habe? Was du nicht weißt, ist vielleicht, dass deine Frau den ganzen Nachmittag damit zu tun hatte, die Küche aufzuräumen, weil deine beiden kleinen Töchter gedacht haben, sie möchten dir den Kuchen backen. Und die Küche sah aus, als wäre da eine Bombe eingeschlagen, dass sie vielleicht noch Kopfschmerzen hatte, dass noch irgendwas anderes war, dass das eigentlich voll schön ist, was die für dich gemacht haben. Und jeder andere, in jedem anderen Kontext würde sagen, wow, das ist kostbar, du hast eine Familie, die dich liebt, die mit dir Zeit verbringen möchte, aber ich habe erwartet, dass da eine Überraschungsparty läuft. Und deshalb ist das, was da jetzt läuft, schlecht. Das ist nicht schlecht, aber ich denke dann, dass es schlecht ist. Ich habe eine falsche Erwartung. Das war jetzt eine Geschichte von einem Geburtstag, aber was ist, wenn ich da stehe und sage, so, ich habe Jesus Christus in mein Leben eingeladen. Ich mache doch alles so, wie ich es machen soll. Warum habe ich dann noch Probleme? Warum bin ich von hier ab auf dem weißen Pferd in den Sonnenuntergang? Unrealistisch. Ich bin Christ, mein Ehepartner ist Christ, warum haben wir überhaupt Streit? Wir haben doch alles richtig gemacht. In der Jugend kennengelernt, haben bis zur Ehe gewartet mit allem, vielleicht nochmal so ein Jahr Bibelschule dazwischen eingeschoben und trotzdem haben wir Konflikte. Unrealistische Erwartungen. Ich werde alt, mein Körper versagt langsam, ich bin unzufrieden damit. Ja. Bist du der Einzige, der für ewig jung bleibt? Ist das unrealistisch, dass du alt wirst? Ist das nicht im Sinne Gottes? Du hast eine gewisse Zeitspanne, es gibt eine Saison für alles in deinem Leben und du wirst irgendwann abbauen und dann wirst du auch sterben. Und das ist im Plan Gottes. Aber wenn ich dann mit Gott hadere, dass ich auf einmal alt werde und mein Körper alt wird, dann sind das unrealistische Erwartungen. Dann gibt es noch etwas. Diese Enttäuschung führt ja zu Bitterkeit und Undank. Und dieser Undank, den sehe ich dann ja aktiv aus. Wir haben manchmal das Gefühl, oder oft das Gefühl, mir steht das doch zu. Gott hat mir was vorenthalten und das ist die Sünde Evas eigentlich. Von Anfang an gewesen. Wir gehen da zurück, unsere ganze Blutlinie bis in den Garten Eden. Und Eva war so, Gott hält was von mir zurück und ich muss mir das jetzt holen. Unrealistische Erwartung. Ein zweiter Gedanke, den ich euch in diesem Kontext mitgeben möchte, ist, dass unsere Gesellschaft, in der wir uns bewegen, uns auch dazu treibt, dass wir diese Enttäuschung, Bitterkeit und Undank aufbauen, indem wir eine Lüge aufgetischt bekommen. Und zwar werden uns immer die Highlights präsentiert. Kannst du bitte mal das Bild einblenden? Guckt euch mal diesen Prachtkerl an. Ja? Das ist das, was ich sehe. Ich weiß nicht, ich kann selber nicht angeln. Das ist ein dicker, dicker Karpfen, ein richtiger Klopper. Ja? Das, was wir hier sehen an Obst und Gemüse, das ist das Beste. Das wurde selektiert. Da ist nicht einfach jemand unterm Baum gegangen, hat geschüttelt, einfach alles zusammengekratzt und hier in den Korb geschmissen. Da hat man schon durchgeguckt. Das, was wir hier sehen, das ist das Endergebnis. Das ist ein Highlight in seiner Hobbykarriere als Angler. Tausendmal sah das anders aus. Ich habe da mal ein anderes Cover generieren lassen. Tausendmal sah das so aus. Ja? Aber zeig nochmal das Erste. Dir wird das gezeigt. Dir wird das Endergebnis gezeigt, aber nicht der Prozess. Und hier ist ein Gedanke, den ich hier mitgeben möchte. Gott ist ein Gott des Prozesses, des Wachstums. Was hat er gemacht? Was war das Erste, was Gott gemacht hat? Gott war der Schöpfer. Und was war das Zweite, was er gemacht hat? Und das sagt uns so viel über ihn aus. Er war Gärtner. Er hat etwas gepflanzt. Und dann hat er Adam eingeladen und hat gesagt, komm, wir machen zusammen. Das ist ein Prozess, in dem er dich wachsen lässt. Aber ich will jetzt. Ich möchte Amazon Prime, Prime, Prime. Ich möchte hier klicken und dann schon zur Tür laufen und die Hand raushalten und erwartet, dass es mir dann in die Hand gedrückt wird. Und nichts gegen Amazon Prime. Ist gut, dass das am nächsten Tag kommt. Aber nicht alles passiert so. Wisst ihr, wer einem sofort alles gibt? Der Teufel. Der Teufel würde das Kind mit dem Skalpell spielen lassen. Gott nimmt dich an die Hand, lässt dich reifen, bringt dir bei, wie du damit umzugehen hast, zeigt dir, was du damit machen kannst. Und dann kannst du entscheiden. Der Teufel würde den Säugling mit dem Revolver spielen lassen. Gott würde sagen, weißt du was? Guck mal, das ist das gefährliche Ende. Und jetzt gehen wir erstmal üben, in einem sicheren Umfeld. Und dann bringe ich dir bei, wie du das benutzen kannst. Und wenn du reif genug bist, dann kannst du das benutzen zum Guten. Aber der Teufel gibt dir einfach den Revolver und sagt, mal gucken, was passiert. Wir kriegen das Endergebnis vorgelebt, aber nicht den Weg dorthin, nicht den Prozess. Und deshalb glauben wir, dass alles leicht sein muss und schnell und einfach. Aber nichts, was gut ist, ist einfach, leicht, schnell und einfach. Habe ich einfach zweimal gesagt, ne? Ja. Okay, ich denke, das ist für uns jetzt klar geworden. Falsche, unrealistische Erwartungen bringen mich immer wieder dazu, meine Hand in den Topf reinzustecken mit dem Saatgut, das ich eigentlich nicht in meinem Garten haben möchte. Lasst uns mal über den zweiten Grund sprechen. Falsche Selbstwahrnehmung. Ego auf dem Thron. Ich möchte euch zwei Bilder dafür mitgeben. Pilot und Co-Pilot. Normalerweise ist das so, dass der Pilot fliegt, der Co-Pilot ist dabei, schwierige Situation macht der Pilot. Wenn es okay ist, übergibt er das Ruder an den Co-Piloten. Und meistens hat der Pilot mehr Erfahrung als der Co-Pilot. Das heißt, manchmal, wenn der Pilot meint, ja, jetzt kann ich dem Co-Piloten mehr zutrauen, dann lässt er ihn halt auch mal ein bisschen schwierigere Situationen machen. Mal so Wetterlagen meistern. Was wir aber machen, oft, und das hier geht ja an uns als Christen, ich rede jetzt wirklich nur von dem Christen, der gesagt hat, Jesus Christus, du bist mein Herr, mein Herz ist dein Garten. Wir bauen unser Leben, wir bauen dieses Haus und dann darf Jesus Christus damit einziehen. Dann ist er der Co-Pilot und dann fahre ich, ja, um nochmal auf dieses Flugzeug zu kommen, und ich will eigentlich alles machen. Und wenn ich dann die Karre vor die Wand fahre, dann sage ich, oh, jetzt übernimm du schnell das Steuer. Und dann erwarte ich, dass das gut geht. Wenn ich Jesus Christus nur auf der Ersatzbank sitzen habe, um ihn dann einzuwechseln, wenn ich nicht mehr weiterkomme, muss ich mich nicht wundern, wenn ich so beschäftigt bin, mein Leben irgendwie am Laufen zu halten, dass ich überhaupt keine Zeit mehr habe, aufzupassen, was ich in meinem Garten aussehe. Dann bin ich da so mit dran. Ja? Als ich darüber nachdachte, kennt ihr Cesar Millan, den Hundetrainer? So ein kleiner Mexikaner, der so vor so 10, 20 Jahren war, der ziemlich populär in den USA. Und dann hatten die so, gerade mit so kleinen Hunden, hatten die so Probleme. Und zwar war es so, dass der kleine Hund sehr dominant war und meinte, er ist Chef in der Beziehung. Er ist das Alpha-Tier. Und Herrchen ging an der Leine hinterher und der kleine Hund war total gestresst. Der hatte Stellen, die aufgeleckt waren, der hatte sich wund gekratzt. Der war so gestresst, weil als Alpha-Tier ist er zuständig dafür, dass er alles regelt, was dich betrifft. Du bist in seiner Verantwortung. Er ist verantwortlich für dich und er liebt dich auch. Ja? Aber er ist überhaupt nicht dafür gemacht. Nicht nur fehlen dem Hund die Daumen für die wirkliche Welt, er ist kognitiv überhaupt nicht in der Lage, die Komplexität zu verarbeiten, alleine wenn du mit ihm Gassi gehst. Und jetzt steht er da, total überfordert, total gestresst und kommt mit nichts zurecht. Oft sind wir das. Ganz oft sind wir dieser kleine Terrier, der meint, er muss das alles regeln. Ego ist ein Konzept, das ich, wir kennt ja den Egoisten, Ego kommt aus der griechischen Philosophie, hat sich über das Römische Reich in unser Denken reingemogelt. Es kommt nicht aus dem hebräischen Denken. Ich egozentrisch, eine egozentrische Wahrnehmung, ich im Zentrum, alles andere um mich herum, ist nicht im Sinne Gottes. Wenn ich so denke, wenn ich von Ego, von mir ausgehe, dann gibt es auch so Sachen wie meine Wahrheit und deine Wahrheit. Dann gibt es nicht mehr die Wahrheit. Ursprünglich hast du im hebräischen Denken stets die Beziehung vom Ich zu Gott und zu der Gemeinschaft, zu der Gesellschaft. Du hast Ruach, den Geist Gottes, der dich am Laufen hält, der dich zusammenhält, ob du ihm jetzt folgst oder nicht. Und dann irgendwann, wenn du stirbst, zerfällt dein Körper, weil Gottes Kraft ihn nicht mehr zusammenhält. So, ich überfordert, ich auf dem Thron. Wenn du ein Buch wärst, oder sagen wir, du wärst ein Film, dein Leben wäre ein Film, dann frage dich, und das ist ein interessantes Gedankenspiel, welche Rolle hätte ich in diesem Film? Bin ich dann der Hauptcharakter? Wahrscheinlich, ne? Bin ich damit d'accord, bin ich damit einverstanden, vielleicht eine Nebenrolle einzunehmen? Den Sidekick, wie man das heute nennt, zu sein. Und zu sagen, weißt du was? Christus, ich habe jetzt hier mein Leben, mach du deine Geschichte daraus. Und ich bin vollkommen glücklich, damit dabei zu sein. Ich muss so ein bisschen an die Sherlock Holmes-Bücher denken. Die werden nicht aus der Perspektive von Sherlock Holmes geschrieben, sondern von seinem Assistenten Watson, der ihn begleitet und beobachtet und lernt. Es ist besser, das ist jetzt krass, wenn ich das so sage, es ist besser, eine Fliege im Thronsaal Gottes zu sein, als auf seinem eigenen Thron zu sitzen und zu herrschen. Also, ich habe zum einen falsche Erwartungen, die mich falsches Saatgut ausbringen lassen. Ich habe eine falsche Selbstwahrnehmung, die mich in den falschen Topf reingreifen lässt. Wenn ich nämlich überfordert bin, wie dieser kleine Terrier, habe ich keine Zeit, aktiv auszusehen, sauber zu machen. Ich habe auch keine Zeit zu ernten. Das führt uns direkt auch schon zum dritten Grund. Dieser Hund, der so angespannt ist, der ist so angespannt, weil der Angst hat. Wenn ich merke, und sind wir doch mal ehrlich, in unserem Leben uns begegnen Dinge, die wir nicht alleine meistern können. Wir tun manchmal so, als ob. Aber wenn du wirklich versuchst, aus eigener Kraft dem Ganzen gerecht zu werden und ein Leben nach dem Willen Gottes zu leben, aus eigener Kraft heraus, schaffst du das nicht. Und dann merkst du, wo deine Grenzen sind. Du kannst es dir aber nicht eingestehen oder du willst es dir nicht eingestehen. Du beginnst dir Sorgen zu machen, du hast Furcht. Und Furcht und Sorge sind wahrscheinlich einer der Hauptgründe, größer noch als die ersten beiden, die dich abhalten davon, deinen Garten in Ordnung zu halten. Die dich abhalten davon, dein Herz zu kultivieren. Furcht in deinem Leben hat 1000 Gesichter. Das ist ein starkes Wort, aber in verschiedenen Abschwächungen, in allen Ebenen gibt es die Furcht, nicht gesehen zu werden, als Kind schon, nicht gehört zu werden, die Furcht, nicht geliebt zu werden, nicht genug zu sein oder zu viel, zu kurz zu kommen oder übergangen zu werden. Und hier sind wir wieder ein Stück weit bei Eva im Garten. Nichts klaut deinen Fokus von dem Guten so schnell wie Angst. Wir waren campen, so, ich war 20, in Kanada. Und wir sitzen da am Feuer und es war richtig schön, See, Sternenhimmel über uns. Und es versprach ein wirklich entspannter Abend zu sein, bis irgendwas da hinten im Dunkeln knackte. Der Fokus lag nicht mehr auf der Gemeinschaft. Angst hat den Fokus genommen. Es gibt Bären, es gibt Wölfe, was ist das jetzt? Und nachher kam nichts, da kam nichts. Man hat es nochmal knacken hören, das war's. Und dann kam aber die Sorge. Und die Sorge ist so wie die kleine Schwester von Angst. Und das, die beiden zusammen, die schaffen es immer wieder, dich davon wegzuhalten, dass du deinen Fokus auf das Gute setzt. Du willst die Hand in den guten Topf stellen und dann kommt die Sorge und sagt, na, guck mal. Im Endeffekt ist nichts passiert. War ein ruhiger Abend. Kam kein Tier, gar nichts. Aber Angst nimmt deinen Fokus gefangen und Sorge hält ihn dann. Und wisst ihr, wenn du mit Angst und Sorge lebst und das die ganze Zeit tust, dann ist das so, als ob du dir dein Haus mit einem schlecht gelaunten Gorilla teilst. Du könntest das schönste Haus haben, das beste Wohnzimmer, die genialste Küche. Wenn du den als Mitbewohner da drin hast, du kriegst nichts gemacht. Du hast keine Zeit, du überlebst nur noch. Huschst von Raum zu Raum. Aber Angst macht das mit dir. Die Furcht macht das mit dir. Ich möchte euch auch noch ein Bild mitgeben über die Natur der Sorge. Stell dir Folgendes vor. In deinem Leben kommst du immer wieder an Flüsse, die du überqueren musst. Und in jedem dieser Flüsse lebt ein Krokodil. Das ist so. Du kannst aber nicht hundertprozentig sagen, wie groß dieses Krokodil ist. Das könnte so groß sein, das könnte aber auch hier anfangen und da hinten aufhören. Manche Flüsse, wenn du da stehst, die sind glasklar. Du kannst von oben runter gucken. Ja? Da stehst du da und wenn das der Fluss ist, du bist 18 und überlegst dir, ob es eine gute Idee ist, dein Gesicht zu tätowieren. Dann sage ich dir, das Wasser ist klar von hier bis 100 Meter runter und das Krokodil fängt da an und hört da auf und du wirst nichts Gutes da mitbekommen. Das ist normaler Verstand. Es gibt aber sehr viele Flüsse, die sind so trübe, dass ich dann einfach nur weiß, da ist ein Krokodil drin. Und dann frage ich die Experten sagen mir, ja, da ist ein Krokodil drin. Aber ich will doch auf die andere Seite. Ja, musst du jetzt wissen. Und das ist schon wichtig, wie groß das ist. Wenn das jetzt so groß ist, auf geht's. Ja? Kein Problem. Ja, ich glaube, ich schaffe das schon. Wenn das aber riesig ist, komme ich da vielleicht nicht an. Jetzt haben wir gelernt, unser Herz, dem kannst du nicht glauben, was es dir sagt. Das zweite ist, wir haben einen Widersacher. Das ist der Teufel. Jetzt stehst du da an diesem Fluss. Und das ist das Dilemma der Sorge. Wenn das Krokodil ganz klein ist, dann wird er dir sagen, das ist riesig. Warum sagt er dir das? Damit du stehen bleibst, damit du nicht vorangehst. Wenn es riesig ist, wird er dir sagen, das schaffst du schon, das ist so klein. Damit du stecken bleibst, damit du nicht weiterkommst. Und das, wie komme ich denn da raus? Was soll ich denn da machen? Und meine gute Nachricht an dich ist, das ist ein Problem, das du nicht lösen musst. Du musst es nicht lösen. Außer wenn du immer noch der Pilot bist, dann musst du es lösen. Aber wenn du Co-Pilot bist, glaub mir, Gott hat für jedes Krokodil den passenden Knüppel. Ich möchte mit euch jetzt darüber sprechen, was tue ich denn? Wir haben festgestellt, ja, wir wollen doch eigentlich alle das Gute. Wir wollen Gott verherrlichen in unserem Leben. Wir haben auch festgestellt, dass es da so Sachen gibt, die uns massiv davon abhalten. Meine Erwartungen zum Teil, dann meine Ängste, die ich habe und aber auch das Bild vielleicht, das ich von mir aufgebaut habe über die Jahre und mitgenommen habe. Was mache ich denn jetzt dagegen? Und es gibt einen Drei-Schritte-Plan. Ich liebe Drei-Schritte-Pläne. Schritt 1. Erinnere dich, welchem Gott du dienst. Erinnere dich wirklich mal, welchem Gott du dienst. Und das ist Motivation, Ermahnung und Zuspruch, alles in einem. Wir dienen nicht so einem Yoga-Jesus mit einem runtergekochten Evangelium. Hey, Friede. Nein. Guck dir, und das ist deine Hausaufgabe, Psalm 27 und Psalm 91 an. Dort steht, dass dein Gott ein Fels ist, auf den ich bauen kann. Er ist die Hilfe, die dir kommt. Er ist meine Burg und meine Stärke. Keine Waffe wird gegen dich funktionieren. Ich paraphrasiere hier. Ja? Aber alles, was du glaubst, was dich schwach machen kann, hat keinen Bestand, wenn du in der Gegenwart Gottes bist. Er ist die Hoffnung, die du hast. Er ist das Schild, das du vor dich hinschiebst. Nimm das Bild raus von diesem schwachen Herr Jesus. Ich habe vor 2 Tagen was gesehen, das war Werbung für ein Jesus-Kuscheltier. Also so wie so ein Bärchen, so groß. Und dann war das so ein ganz netter Jesus und das hat Atemgeräusche gemacht, um Babys zu beruhigen und hatte so eine Lampe drin. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich fand das nicht gut. Weil wenn das nachher das Bild ist vom Jesus Christus, das meine Kinder haben, das ist nicht der Jesus, der sie aus dem Feuer bringt oder mit ihnen da durchgeht. Ich habe keinen Kuschelteddy-Jesus. Mein Jesus ist der Herr der Herrscharen. Er ist lieb zu mir, er ist liebevoll zu mir, aber er ist nicht der liebe Jesus. Ein großer Löwe ist super zärtlich zu seinen Jungen, aber ich möchte da nicht reingehen und ihn anfassen. Und wir haben dieses runtergekochte, und jetzt entschuldigt bitte, wenn ich das einfach mal beim Namen nenne, diesen kastrierten Christus. Und das ist nicht das Evangelium. Und wenn du das glaubst und wenn du den so angenommen hast, dann musst du umkehren, revidieren. Das ist ein anderes Evangelium als das, was wir sonst so finden. Erinnere dich, welchem Gott du wirklich dienst. Und das setzt dich in die Perspektive. Hiob, als er ganz unten am Boden lag, was macht Gott zu ihm? Was macht er mit ihm? Erst zeigt er ihm alles und er sagt, guck mal, ich bin der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Ich bin hier. Und dann ordne dich ein in der Perspektive. Und jetzt bist du eingenordet und ich liebe dich und du bist mein Kind, aber sieh das Verhältnis und dann vertraue auf mich. Gib endlich den Pilotensitz ab. Schritt 2, suche Schutz hinter dem Schild des Herrn. Wenn ihr Psalm 91 zu Hause lest, dann sagt David hier, dass der Herr sein Schild ist. Jakob, kommst du einmal kurz nach vorne? Ich zeige euch jetzt einen Hüftwurf. Nein, passt auf. Wir haben häufig, wenn wir diese Textstelle lesen, dann verstehen wir das manchmal falsch. Ja? Wir denken, wenn er unter dem Schild Gottes steht, dann ist das so wie Jakob ist jetzt die Person und das, als ob Gott ihm hinterherläuft mit dem Schirm. So, und Jakob macht jetzt alles, was er will und läuft durch die Gegend. Ja? Und Gott ist so, ja, du bist unter meinem Schild und alles ist gut, alles ist gut. Ja? David war ein Krieger in einer Zeit, in der Leute das Bild kannten und auch wie Kriegsführung funktioniert. Ihr müsst euch das so vorstellen, wenn Jakob jetzt Gott symbolisiert und er hat ein Schild, dann war es so, dass ich dann, wenn ich jetzt David wäre, an seiner linken Seite stehe. Hier ist das Schild und ich bin links. Und dieses Schild, das schützt mich. Aber das sagt mir auch was anderes. Erstens, ich muss aktiv dabei sein. Und das ist so toll, weil wir hier wieder den Gärtner sehen, der mich einlädt. Und Gottes Einladung für dich ist, pass auf, werde aktiv, komm mit, werd dir bewusst, dass du Teil hast an dem, was hier läuft und dass du im Kampf bist. Und jeder von uns, der als Kind nicht zu viel Kinderfernsehen gesehen hat, der weiß, dass wir in einem Krieg sind. Das Schlachtfeld sind deine Gedanken und es geht um dein Herz. So, wenn das jetzt hier dieses Schild ist und ich finde Schutz im Schild des Herrn, dann bin ich hier, dann bin ich an seiner Seite. Jetzt sind wir wieder bei dem Bild des Piloten und des Co-Piloten. Ich bin an seiner Seite. Das funktioniert aber auch nur, dass ich Schutz habe im Schild des Herrn, wenn ich bei ihm bleibe. So, wenn ich jetzt hier das Schild habe, Jakob, ich frage dich, ich sehe jetzt nicht, was da vorne ist. Kannst du da sehen?
Ich kann das sehen, ja.
Du kannst es sehen, richtig, ne? Ich folge dir jetzt. Und ich bin im Schutz deines Schildes. Was muss ich machen? Ich muss bei ihm bleiben. Ich brauche die Nähe. Ich kann da nicht sagen, Jakob, gib mir Schutz. Ich bin dann hier, ne? Ja. Viel Spaß. So, wenn ich jetzt hier meinen Schutz habe, dann kann ich nicht sagen, oh, da ist ein Fluss in meinem Leben. Komm, da gehe ich jetzt drüber. Und dann wundere ich mich, wie groß das Krokodil ist. Wenn ich hier bleibe, dann folge ich ihm. Ich bin in seinem Schutz. Ich muss aber seine Nähe aktiv suchen. Und jetzt kommt der Kicker. Wisst ihr, was cool ist, wenn ich hier im Schild des Herrn stehe? Ich habe die Hände frei. Ich habe die Hände frei, das zu tun, was Christus für mein Leben vorhat. Ich habe die Hände frei, auszusehen. Wo ich vorher um mein Leben gekämpft habe, mit diesem Gorilla vielleicht in meinem Haus, hatte ich die Hände gebunden. Ich war so beschäftigt, dass ich nicht das tun konnte, was Gott von mir haben will. Wenn ich im Schutz des Schildes des Herrn bin, dann habe ich die Hände frei, Dinge zu tun, die er mir aufgibt. Dann geht es nicht mehr ums Überleben. Ein Mann oder eine Frau, die weiß, dass sie im Schutz des Schildes Gottes steht und aktiv diesen Schutz sucht, die ist gefährlich, weil die Hände frei hat, Gutes zu tun. Die hat die Hände frei, ihr eigenes Herz sauber zu halten und Saat auszubringen für andere. Die kämpft dann nicht mehr nur ums Überleben. Dann gehst du über das hinaus. Und das ist doch das, was Gott will für dich in deinem Leben. Jetzt ein Gedanke noch. Wenn ich im Schutz des Schildes Gottes stehe, heißt das, dass das dann alles einfach wird? Nein. Nein. Danke, Jakob. Es gibt ein Versprechen. Jesaja 43. Ich lese es jetzt nicht vor. Ihr kennt den Vers. Aber das Versprechen, das an dich geht, ist, du wirst durchs Feuer gehen. Und du wirst durchs Wasser gehen. Und das ist vollkommen okay. Solange du das nicht alleine machst. Das ist ein Versprechen. Das wird so oder so kommen. Krokodile sind in jedem Fluss. Aber wenn ich im Schutz Gottes bin und aktiv seine Nähe suche, dann komme ich da durch. Und ich sage euch, es ist im Feuer, durch das du gehst, dass sich Christus offenbart. Schadrach, Meschach und Abednego, das Feuer offenbart den vierten Mann im Ofen. Du wirst da durchgehen. Die Bibel sagt, du wirst nicht verbrennen. Du wirst durch tiefe Wasser gehen und du wirst nicht ertrinken. Und es kann sein, dass du dieses Wasser brauchst, um dich von Dingen zu trennen, die dich zurückhalten. Es kann sein, dass du durchs Feuer gegangen bist, um dich umzusehen und zu sehen, dass Ketten von dir geschmolzen sind, die dich abgehalten haben, Christus nachzufolgen. Und hier möchte ich dir Mut machen. Und damit schließe ich auch. Suche aktiv den Schutz Gottes und seine Nähe und seinen Gehorsam. Steig von deinem Ego-Thron runter, gib ihn ab, bring deinen Garten in Ordnung mit Christus. Die Einladung steht, wenn er sagt, komm, ich bin dein Schild, in meinem Schutz bist du sicher, dann heißt das, komm mit aus dem passiven Rhein an die Front, neben mich, an meine linke Seite. Das ist wieder der Gärtner, das ist der Vater, der dich wachsen lässt, der dich an die Hand nimmt. Dein Leben ist nicht da, um heiti-teiti zu sein, damit es dir gut geht die ganze Zeit. Du kannst ein gutes Leben haben, ohne dass es ein einfaches Leben ist. Steht hier? Es geht darum, dass Gott dich benutzen kann. Und du kannst dich darauf verlassen, dass er dich liebt und dass es dir zum Guten dient. Ich möchte zum Abschluss beten. Ihr könnt ruhig sitzen bleiben. Vater, ich danke dir einfach, dass du der Herr der Ernte bist. Ich danke dir, dass du einen Plan für uns hast und dass dieser Plan über unser eigenes Denken und Verständnis hinausgeht. Vater, ich danke dir, dass deine Liebe größer ist als alle Vernunft und dass ich mich auf dich verlassen kann, Herr. Und ich bitte dich, dass du jeden von uns hier segnest, wenn wir heute hier rausgehen, wenn wir in den Alltag gehen, Herr. Dass wir in allen Dingen fragen, was ist dein Wille? Wo siehst du mich, Herr? Ich muss mir keine Sorgen machen, welches Krokodil vor mir liegt. Wenn ich mit dir da hineingehe, dann hast du die Lösung für mich. Herr, ich bitte dich, übernimm du einfach die Kontrolle und vergib mir da, wo ich mich an erste Stelle gestellt habe. Du bist der Hauptcharakter in meinem Film. Dir diene ich. Amen.